Hi, soll ich ganz lieb von Jörg grüßen? Der ist leider krank. Der ist zu Hause und hatte heute Nacht Fieber. Und ich hoffe, es geht ihm schon ein bisschen besser. Jörg war fertig eigentlich mit dem letzten Brief. Und deswegen hatte ich jetzt die freie Wahl heute Abend. Und ja, da habe ich mich entschieden, einfach für ein Thema, womit ich mich jetzt schon etwas länger beschäftige, und das ist die Auferstehung. Auferstehung. Und im Speziellen unsere Auferstehung. Auferstehung, da denken wir natürlich logischerweise auch ganz klar erstmal an Jesus und dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Und das ist das, was uns so in den Sinn schießt. Ich glaube, womit wir uns weniger beschäftigen, ist unsere Auferstehung. Ist ja der Fakt, dass wir auferstehen werden. Und da kann man eigentlich gar nicht, also da gibt es eigentlich kein Vertun. Das sagt die Bibel ganz klar. Wir werden auferstehen. Die Gläubigen werden auferstehen. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, und wenn es euch wie mir geht, ist das manchmal so ein Fragezeichen so im Kopf. Was hat das zu bedeuten? Was hat das auf sich mit der Auferstehung? Und ich will euch heute einfach ein bisschen Mut machen, an die Auferstehung zu glauben und euch Mut machen zu lassen von der Auferstehung. Das ist etwas, was uns Mut machen sollte, wenn wir nach vorne schauen. Und ich persönlich bin jemand, der das braucht. Ich hatte früher als Jugendlicher ich war schon immer ein bisschen nachdenklicher Typ, also ich kann ja auch voll abspacken und so weiter, ich kann auch sehr oberflächlich und lustig sein, aber ich kann auch nachdenken und manchmal auch in so ein Nachdenktief reinkommen. Und ich habe viel über den Tod nachgedacht, gerade als Jugendlicher denkt man, warum denkt man als Jugendlicher über den Tod nach, aber ich meine, ich glaube, so unnormal ist das gar nicht und man macht sich so seine Gedanken. Was ist nach dem Tod oder was ist überhaupt? Was ist der Tod und was kommt dann und wann sterbe ich überhaupt und so weiter? Und ich war jemand, ich hatte schon ein bisschen Schiss vorm Sterben und ich hatte auch Angst vorm Älterwerden. So, also das hat mir vielleicht sogar noch mehr Angst gemacht. Dieser Gedanke, ja, du bist irgendwann alt, du bist irgendwann sehr alt, uralt, steinalt und dann wirst du sterben und was ist dann? Und das war was, da habe ich eigentlich nicht so gerne drüber nachgedacht, weil es mir irgendwie Angst gemacht hat. Bis ich Jesus kennengelernt habe wirklich kennengelernt habe und mich, ja, dieses Buch hier gelesen habe und viel mit Leuten geredet habe, viele Predigten gehört habe und mich dann nach 2 Monaten dafür entschieden habe, ihm nachzufolgen. Es ging doch eigentlich alles relativ flott, so im Nachhinein. Damals kam es mir echt wie eine lange Zeit vor, wo echt ja irgendwie so ein Kampf in meinem Herzen war. Ne? Mache ich es oder mache ich es nicht? Folge ich Jesus nach oder nicht? Ist das alles real oder ist das alles nicht real? Was soll ich tun? Wofür soll ich mich entscheiden? Ich wusste, ich muss mich irgendwie entscheiden. Ich war so ein bisschen in Zugzwang. Aber in dem Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe, kurz danach, da gingen echt diese Ängste einfach auch weg. So. Und das war richtig schön und ein richtig gutes Gefühl. Und jetzt macht es mir gerade richtig Spaß, mich mit der Auferstehung zu beschäftigen. Und das spricht mich total an und ist mir total wichtig geworden. Schlag doch mal mit mir erstmal Johannes 5 auf. Johannes Evangelium 5. Von da werden wir einfach mal unsere Reise heute Abend beginnen. Jesus hat nämlich auch über die Auferstehung gepredigt und er hat gesagt, es gibt die Auferstehung. Ja, es ist nicht nur Paulus, der über die Auferstehung redet, es ist Jesus selber, der über die Auferstehung redet. Und hier in Johannes 5 redet er von 2 verschiedenen Auferstehungen. In Vers 24 von Kapitel 5 im Johannesevangelium, und ich lese aus der Neuen Genfer, lasst euch nicht verwirren. Hier steht, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und jetzt wird er noch konkreter und sagt in Vers 25, ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Hier ist die erste Bedeutung von Auferstehung ist, dass Jesus sagt, die Leute, die meine Stimme hören werden, so wie Jörg am Sonntag gepredigt hat über den Zöllner Levi, der hat Jesus Stimme gehört, der ist auferstanden, der ist aus seinem Zollhaus aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Und in dem Moment hat sein ganz neues Leben begonnen mit Jesus und in der Nachfolge von Jesus. Und jeder, der das Wort hört, der wird leben. Wir gehen vom Tod ins Leben. Jetzt schon. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, da fängt dein Leben eigentlich erst richtig an. Da fing dein Leben erst richtig an. Da bist du vom Tod ins Leben gekommen. Und das ist etwas, wo wir, denke ich, viel drüber nachdenken und auch viel drüber wissen und auch viel drüber reden. Dieser Moment, wo wir uns für Jesus entschieden haben. Und jetzt steht hier weiter, denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat auch der Sohn die Macht, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Und jetzt in Vers 28, hier kommt die zweite Bedeutung der Auferstehung. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören. Vorher hat er nur gesagt, ne, dass die alle, die die Stimme hören, dass sie zu neuem Leben kommen werden. Hier sagt er, die in den Gräbern werden die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die getan haben, was gut ist, werden zum neuen Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Dazu sage ich gleich noch was. Aber erstmal ist ganz klar, ja, Jesus hat die Auferstehung gepredigt. Und ihr sagt mir, ja, natürlich hat er das. Ja, klar. Ist gar nicht so klar. Früher gab es zu Jesus' Zeit gab es einen großen Streit darüber. Gibt es die Auferstehung? Gibt es so etwas wie eine Auferstehung der Toten? Gibt es so etwas wie ein Leben nach dem Tod? Und viele haben nicht daran geglaubt. Viele Juden haben nicht daran geglaubt, an ein Leben nach dem Tod. Hier stellt sich Jesus auf die Seite derer, die gesagt haben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung. Und das waren in dem Fall tatsächlich die Pharisäer. Jesus vertritt hier also eine der Positionen der Pharisäer. Er bestätigt das, ja, es gibt eine Auferstehung. Der Tag kommt, da werden die Toten auferstehen. Und er redet hier von diesen beiden Wegen, diesen beiden Dingen. Also das sind so die beiden Arten von Auferstehung, über die Jesus geredet hat. Die Auferstehung, wenn jemand sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, und die Auferstehung später, aus dem Grab heraus. Und das war eigentlich die Auferstehung, wie gesagt, an die Pharisäer ganz stark auch geglaubt haben. Ja, wenn wir tot sind, dann wird Gott an einem bestimmten Tag uns auferwecken. Und vor allem die, die ihm treu waren. Zuallererst die, die ihm treu waren. Und warum ist das so? Warum haben die Brüder daran geglaubt? Warum haben die Pharisäer daran geglaubt? Vor allem, weil sie das Buch Daniel gelesen haben. Und jetzt schlag mal bitte mit mir zum Buch Daniel, Kapitel 12. Hier ist einer der größten Verse tatsächlich im Alten Testament über die Auferstehung, neben Hesekiel. Hesekiel, ihr kennt alle die Stelle, wo die Knochen in dem Tal liegen und dann soll Hesekiel sprechen und Hesekiel spricht und dann ziehen sich Muskeln und Bänder und Haut über die Knochen und so weiter. Und diese ganzen Knochen, dieses ganze Tal von Knochen steht auf. Das ist eine Riesenstelle über die Auferstehung. Aber hauptsächlich wurde sie so gelesen, dass Israel auferstehen würde. Also das Volk Israel würde zu neuem Leben erwachen, zu neuer Größe und Stärke. Es würde auferstehen aus dem Tod, der Gefangenschaft, dem Exil und so weiter. Es wurde nicht so sehr persönlich gesehen, so dass man gesagt hat, ja, diese Knochen, das bist du und ich. So hat man es nicht gesehen. Aber hier in Daniel, hier ist es schon ziemlich konkret. Hier liest man wirklich ziemlich konkret über ganz bestimmte Personen, die Gott wirklich auferwecken wird. Daniel sagt das hier in Kapitel 12. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, ich werde jetzt nicht diesen ganzen Kontext hier beleuchten, in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein. wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstanden ist, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen. Und hier hat man ganz klar gesagt, ja, das sind die Toten. Wer sonst? Und ja, das sind die Toten, ganz klar. Damit sind die Toten gemeint. Viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande und zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Auch das kennen wir aus dem Neuen Testament, aus einem der Briefe. Auch das wird da zitiert. Also ich glaube, ganz viele von Jesus Zuhörern, als Jesus über die Auferstehung geredet hat und gerade davon, dass die Guten werden auferstehen zum Leben und die schlechten Menschen, die bösen Menschen, die das Böse getan haben, werden auferstehen zur Verdammnis. Die meisten müssen sich an Daniel 12 erinnert haben. Und Daniel war ein super populäres Buch zur Zeit von Jesus. Jeder kannte das Buch Daniel. Daniel wurde super gerne gelesen. An Daniel hielt man sich einfach fest. Daniel gab einfach Hoffnung, das Buch. Einfach, dass Gott Israel wiederherstellen würde, dass Gott handeln würde, dass Gott das Volk neu befreien würde von den Besatzern, von den Römern. Und viele haben sich total an Daniel und an die Zusagen in Daniel festgeklammert. Und die Leute müssen gewusst haben, Jesus redet hier auch über Daniel 12. Und Jesus bestätigt, was in Daniel 12 steht. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu einem neuen Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Genau wie bei Daniel. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande und zur ewigen Abscheu. Jetzt denkt man vielleicht erstmal so, tschüss, Moment mal. Gerade, dass unser Jesus darüber redet, in Johannes 5, dass die, die gute Sachen gemacht haben, auferstehen werden zum ewigen Leben, aber die böse Sachen gemacht haben, werden in die Verdammnis gehen. Moment mal, Jesus, war da nicht was mit Gnade und so weiter? Finde ich krass, oder? Gerade unser Jesus haut hier so einen raus. Ich muss sagen, als ich Johannes gelesen habe, habe ich hier erstmal gestoppt und gestolpert. Ich bin über diesen Vers gestolpert und dachte so, wow, 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 wie kann ich das jetzt einordnen? Und ich glaube, es ist folgendermaßen gemeint. Ich glaube nicht, dass Jesus hier unserem Verständnis davon widerspricht, dass wir aus Gnade gerettet sind. Und nicht, weil wir so viel gute Dinge getan haben, wird Gott uns in den Himmel nehmen oder wird Gott uns, besser gesagt, auferstehen lassen. Und die, die ganz viel Böses gemacht haben, werden nicht auferstehen oder werden zur ewigen Verdammnis auferstehen. Ich glaube, es ist so gemeint. Und Jesus redet ja auch an vielen, vielen Stellen darüber. Es geht um die Früchte. Es geht hier um Menschen, die Früchte haben. Und das ist eigentlich, das bestätigt die Bibel immer wieder, dieses Konzept von den Früchten. Hier gibt es die einen, die haben gute Frucht. Da wird sozusagen der Weingärtner in seinen Weinberg hineingehen und er wird sehen, ja, da sind Weinreben, da sind Weintrauben dran und die sind gut. Das ist super. Vielleicht ist da nur eine Weintraube, vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei Weintrauben. Aber die Weintrauben, die da dran sind, die sind lecker, die kann man essen. Wunderbar. Ein schöner, guter Weinstock, gute Früchte. Das ist einer von den Guten. Ja? Er hat aus seinem guten Stamm sozusagen heraus eine gute Frucht gebracht. Da gibt es aber auch die Weinstöcke und die Bäume im Weinstock, die keine gute Frucht haben, die schlechte Frucht haben oder nur vertrocknete Früchte und so weiter. Und das ist ja auch immer ein Bild für Israel. Jesus kritisiert Israel und sagt, ey Leute, was ist mit eurer Frucht? Hier ist keine Frucht. Ich komme hierher, ich sehe keine Frucht. Was ist los mit Israel? Was ist los mit dem Volk? Was ist los mit euch Menschen? Und Jesus weint darüber an verschiedenen Stellen im Neuen Testament und weint über Israel und sagt, was ist passiert? Warum, Warum seid ihr nicht gewachsen? Warum habt ihr keine gute Frucht? Ich habe alles für euch getan. Steht in einem der Propheten. Ich weiß nicht, ob es Jeremia ist oder Jesaja. Ne? Dieses Bild vom Weinberg. Hey Leute, hey Israel, stellt euch vor, ihr seid ein Weinberg. Stellt euch vor, ich bin der Weingärtner. Ich habe alle Steine aus dem Boden gemacht. Ich habe einen Zaun gezogen, ich habe eine Mauer gebaut um euch herum, damit nicht die Füchse kommen und alles kaputt fressen und machen und tun. Ich habe wirklich alles dafür gemacht, dass ihr richtig toll wachsen könnt, dass ihr richtig tolle Frucht bringen könnt. Aber es ist keine Frucht da. Und ich denke, wir müssen das hier so sehen. Diejenigen, oder die Frucht zeigt, was im Herzen ist, oder? Die Frucht in deinem und meinem Leben zeigt, was in unserem Herzen ist, wie es da drinnen aussieht. Und das widerspricht nicht der Bibel und auch nicht dem Neuen Testament. Gute Bäume bringen gute Frucht, schlechte Bäume bringen schlechte Frucht. Zum Beispiel, lest mal Lukas, oder lass es mal aufschlagen, Lukas Evangelium 6. Und ja, es ist ein Thema, was uns erschüttert. Wenn ich darüber nachdenke, über meine Früchte, weiß ich nicht, ne? Ich denke manchmal, Mann, Digga, was ist mit deinem, wie würde Gott deine Früchte beurteilen? Sind die gut oder nicht? Ja, es macht mich ein bisschen nervös. Aber Gott ist gut und gnädig, das weiß ich. Aber trotzdem, es ist auch was, was uns rütteln soll und schütteln soll. Es ist auch was, wo Gott sagt, hey du, bring gute Frucht. Ich habe alles dafür getan. Du kannst gute Frucht bringen. Gib nicht auf. Wirf nicht alles hin. Hör nicht auf, dich danach auszustrecken. Johannes, wisst ihr, wenn ihr euch erinnert, Johannes der Täufer, oder? Was hat er gesagt? Als er getauft hat, hat er gesagt, und jetzt bringt der Buße würdige Frucht. Es ist überall. Es ist einfach das Konzept. Leute, ihr habt euch jetzt entschieden, jetzt könnt ihr Frucht bringen. Tut das auch. Lasst es nicht nur Worte sein, eure Entscheidung für Jesus. Lasst es nicht nur ein Tag sein, wo du dich dazu bekannt hast oder dich dafür entschieden hast. Lass es Gestalt gewinnen in deinem Leben. Lass es dein Leben verändern, dieser Weg mit Jesus. Lass es dich umformen. Lass es Frucht bringen. Und Gott gibt uns wirklich alles, was wir dafür brauchen. So, Lukas 6, 44. Der Vergleich mit dem guten und dem schlechten Baum steht hier bei mir als Überschrift. Und hier sagt es Jesus, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen. Und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Guten gefüllt ist. Oh, das muss unser Gebet sein, oder? Jesus, bitte füll mein Herz mit Gutem. Ich brauche das so sehr, so viel Müll in meinem Herzen. Herr, reinige mein Herz. Reinige mein Herz, dass überhaupt was passieren kann, dass überhaupt Frucht entstehen kann in meinem Leben. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er, zum Beispiel. Ne? Das kommt alles raus. Und das wissen wir und das kennen wir auch. In Matthäus 7, das können wir auch noch einmal ganz kurz aufschauen. Matthäus 7, ihr kennt den auch bestimmt. Matthäus 7, Vers 16. Da ist auch eine Anweisung an die Jünger, dass sie auch auf die Früchte schauen sollen von Menschen. Sie sollen sich angucken, gerade bei ganz speziellen Menschen, wie sieht die Frucht dieser Menschen aus? Matthäus 7, Vers 16. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Oh Mann, scheiße, wir sind voll ausgeliefert, oder? Da sind so voll die Fiesen unterwegs, ja. Schon damals, kurz nach Jesus ging es ja wirklich los. Wahnsinn, oder? Es gab eigentlich gar keine Verschnaufpause. Sofort hat der Teufel eigentlich angefangen, so die Gemeinde zu attackieren. Und die kleinen, süßen Gemeinden, gut, die Gemeinde in Jerusalem war groß, aber die anderen Gemeinden, ich stelle mir das so vor, in manchen Städten oder so in Griechenland, wie klein waren die Gemeinden, wie Hauskreise. Und dann gab es diese reisenden Propheten und Lehrer und Prediger, die gesagt haben, ja, ich bin auch einer von den Jesus-Nachfolgern, ich bin auch einer, der auf dem Weg geht. Und die eigentlich nur an sich gedacht haben, dass sie sich den Bauch voll fressen können, dass sie sich ein schönes Leben machen können, dass sie sich bereichern können, dass sie Geld kriegen vielleicht. Ja, ich wollte noch Geld einsammeln, so eine Sammlung mache ich gerade für die Gemeinde in Jerusalem, denen geht es gerade voll schlecht. Könnt ihr alles hier reintun in mein Beutelchen? Ich nehme das ja versprochen, wirklich. Ich nehme das mit. Ja, klar. Die sind davon dann in Urlaub gefahren und alles. Es gab diese falschen Propheten und noch viel schlimmer, wenn sie wirklich Irrlehre auch gebracht haben. Aber, nein, wir sind nicht ausgeliefert, denn wir haben ein Prüfkriterium. Die Früchte, die diese Männer haben. Die Früchte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es gibt eine Chance, solche Leute auszusortieren oder zu sagen, hey, danke, wir haben schon einen coolen, weiß ich nicht, Hauskreisleiter hier. Alles gut, danke, kannst ruhig weitergehen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Das ist wieder das aus Lukas. So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich denke auch gerade an so eine Band, oder? Eine schlechte Band kann einfach keine gute Musik spielen, oder? Um es mal ein bisschen nach heute zu transportieren, oder? Du hast eine Band von absoluten Anfängern, die können alle gar nichts. Die können nicht mal ihr Instrument spielen. Eine schlechte Band kann keine gute Musik hervorbringen, weil der Kern schon nicht stimmt. Die Basis stimmt nicht. Man kann nichts Großes darauf aufbauen. Die müssen erstmal üben, die müssen erstmal ein bisschen was draufkriegen. Und dann, wenn eine Band aus guten Musikern besteht, dann kann auch etwas, es muss nicht, aber es kann etwas Gutes entstehen. Okay, das ist vielleicht nicht so perfekt, das Beispiel. Wendet es bitte nicht auf mich an oder auf irgendwelche anderen Musiker hier in der Gemeinde. Aber also Jesus hat die Auferstehung gepredigt und ich denke, wenn uns das hier so ein bisschen verunsichert, was er hier sagt über die Guten und über die Bösen, ich glaube, so ist es gemeint. Es geht wirklich um die Menschen und um ihre Früchte und der Weingärtner wird sich die Früchte angucken. Ja, und das wissen wir auch. Es wird ein Gericht geben und Gott wird das beurteilen und sehen. Er wird es sehen an den Früchten, genau wie wir an den Früchten erkennen können, wird auch Gott an den Früchten erkennen können, ob hier drin wirklich jemand zu ihm gehört oder nicht. Ob hier jemand von Neuem geboren ist, auferstanden ist, das, was Jesus vorher gesagt hat, oder nicht. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du auferstanden bist, wenn du zum Leben gekommen bist, dann hast du gute Frucht in deinem Leben. Auch wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ich sag dir, du hast gute Frucht. Ich bin sowas. Das muss stimmen, weil Jesus hat das gesagt. Wenn du hier erneuert bist, wenn du hier mit Jesus gefüllt bist, wenn Jesus dein Herz neu gemacht hat, dann kannst du das gar nicht verhindern, dann wird gute Frucht kommen. Und wenn es auch nur eine einzige vielleicht ist, wenn sie klein ist, trotzdem, da wird gute Frucht sein in deinem Leben. Und vielleicht noch nicht heute, aber vielleicht in einem Jahr. Wir denken auch manchmal so kurz, oder? Jemand bekehrt sich, dann muss alles tipptopp sein, sofort am nächsten Tag. Manchmal, Gott braucht doch Zeit mit uns, oder? Gott braucht Zeit mit uns und er kümmert sich doch auch um uns, wie um einen Weinstock, oder? Denkt, was Jesus über den Weinstock, der Weingärtner kommt, er wäscht die Reben, er schneidet so ein bisschen was ab, er macht so ein bisschen, er kümmert sich, er pflegt. So wie er Schafe, so wie ein Hirte seine Schafe pflegt, ein guter Hirte. Und ist Jesus nicht ein guter Hirte? Und er nimmt sich die Zeit und wir werden gute Frucht bringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Wenn du jetzt sagst, ich sehe keine gute Frucht in meinem Leben, dann gib nicht auf. Gib nicht auf, wirf nicht hin. Die gute Frucht wird kommen. Du musst dich nur einfach weiter auf Jesus verlassen und ihm vertrauen und sagen, Herr, ich vertraue darauf, du hast es zugesagt, es steht hier drin. Und ich beharre jetzt, du hast das gesagt. Und bitte bring gute Frucht in meinem Leben. Und reinige mein Herz, dass was entstehen kann. Also keine Angst hier vor diesem Vers, aber trotzdem, ja, es ist ein, streck dich aus, dass Gott Frucht in deinem Leben bringt. Okay, lass uns zu Paulus gehen. Jesus hat ganz klar gesagt, es gibt die Auferstehung. Da kommt der Tag. Ein Tag in deinem Leben kommt, nein, nicht in deinem Leben. Du wirst schon tot sein, aber ein Tag kommt. da wird Gott dich auferstehen lassen. Da wird Gott mich auferstehen lassen und euch. Und es wird ein crazy Tag, glaube ich. Es wird verrückt. Ich kann es mir ganz schlecht vorstellen. Paulus wird uns aber ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er gibt uns so ein paar Tipps oder so ein paar so Beispiele, wo wir uns das vielleicht so ein bisschen dran vorstellen können. Wie gesagt, nicht alle glaubten an die Auferstehung. Denkt mal an Markus 12, bitte nicht aufschlagen, aber diese Auseinandersetzung ja, mit den ganzen Frauen und ja, in der Auferstehung, ne? Ja, wer soll die dann heiraten, die Frau, wenn die mit 1000 Männern verheiratet war und so weiter, da sagt Jesus, ja, es gibt die Auferstehung, aber es ist ein bisschen anders, als ihr denkt, Leute. Da wird nicht mehr geheiratet und so. Ne? Aber Jesus sagt, die Auferstehung kommt. Und die Sadduzäer irren sich. Die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Und Jesus sagt, doch, es gibt sie und sie kommt. Und ihr stellt euch das alles irgendwie völlig falsch vor, aber sie ist da und sie kommt. Und ne, es gab diesen Streit und in Apostelgeschichte 23,5, da gibt es so eine ganz tolle Geschichte eigentlich, wie Paulus vor dem Hohen Rat ist und wie er, das müssen wir einfach mal kurz aufschlagen, das ist zu genial, wie Paulus das benutzt. Er kennt diesen Streit, er war ja selber lang genug Pharisäer, er war Hardcore-Pharisäer, er hat sich wahrscheinlich wirklich oft gestritten mit den Sadduzäern darüber, ob es die Auferstehung gibt, ja. Er war da knallhart, er war, mehr Pharisäer konnte man nicht sein als er. Er war hart in seinen Positionen und er wusste, die Sadduzäer glauben das nicht. Glauben das nicht. Und er nutzt es eiskalt aus in Apostelgeschichte 23 zu seinem Vorteil. Und das ist echt die Weisheit. Weise wie Schlangen sollen wir sein. Hier ist es, Paulus, die weise Schlange. Nein, er ist keine Schlange, aber er ist weise. Oder heißt es weise wie die Schlangen, schlau wie die Schlangen? Sanftmütig wie die Tauben. Klug, listig, danke. Listig, ja genau. Danke. Tolle Geschichte, er ist hier vom Hohen Rat, wir können das jetzt nicht alles lesen, aber Vers 6, Paulus wusste, von Apostelgeschichte 23, Paulus wusste, dass der Hohe Rat zum einen Teil aus Sadduzäern, zum anderen Teil aus Pharisäern bestand. Natürlich wusste er das, aber die Apostelgeschichte ist ja für Noobs geschrieben, also für Leute, die keine Peilung haben, so vom jüdischen Kultur und so weiter. Also klar, Paulus wusste das. Ich denke, wir wussten es vielleicht auch selber nicht. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein. Also er weiß das und jetzt kommt sein Spruch. Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Deswegen stehe ich doch hier. Wohl wissend, dass jetzt die Hölle losbrechen wird. Ja, er steht da, weil er behauptet hat, Jesus ist auferstanden. Er hat behauptet, er ist ihm erschienen. Er hat behauptet, dass Jesus ihn jetzt in alle Nationen schickt. Und das war der Moment, wo einfach die Leute die Krise gekriegt haben, die Sadduzäer und Pharisäer, als sie das gehört haben. Aber das Geile ist, jetzt hier, mitten vor Gericht, bringt er einfach, und er weiß genau, jetzt geht's ab. Jetzt geht's so ab. Er kennt ja die Jungs alle. Er kennt die doch alle. Er weiß doch, wie die darauf steil gehen. Und er bringt hier diesen Spruch, und kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern ein Streit los, und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Ich kann es mir so vorstellen. Die Sadduzäer leugnen nämlich die Auferstehung, und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen, während die Pharisäer sowohl das eine als auch das andere lehren. Lautstark redeten die Ratsmitglieder aufeinander ein, nicht miteinander, aufeinander ein! Es gibt die Auferstehung, es gibt die Auferstehung. Nein, nein, nein. Die sind richtig abgegangen aufeinander. Das war kurz vor einer Klopperei. Also ihr merkt, das war so voll das krasse Thema eigentlich auch für die. Also Paulus hat felsenfest an die Auferstehung geglaubt. Wirklich, das war ihm so wichtig. Aber nicht nur, weil er Pharisäer war, auch weil er wusste, Jesus Christus, mein Herr, mein Messias, er hat die Auferstehung auch gepredigt. Er hat gesagt, es gibt eine Auferstehung. Und lassen Sie jetzt mal 1. Korinther 15, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das ist einfach das eins der wunderschönsten Kapitel, was es gibt zum Thema Auferstehung. Und da lässt Paulus irgendwie nochmal so alles raus, was er über die Auferstehung weiß. Und er versucht es den Korinthern, stellt euch das vor, den Korinthern, die haben ja von Tuten und Blasen keine Ahnung, die Korinther, ja. Das sind ja, die wissen ja gar nichts Die haben bei null angefangen, ne? Jetzt muss er denen erstmal, zumindest den Heiden in Korinth, in der Gemeinde, erstmal nochmal alles von vorne erklären, wie das ist mit der Auferstehung und so weiter, dass es sowas überhaupt gibt wie eine Auferstehung. Und in 1. Korinther 15 kann man eigentlich das ganze Kapitel nehmen, aber in Vers 13 sagt er dann, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Also es gab Leute auch in der Gemeinde, die haben gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, es gibt keine Totenauferstehung. Und wir wissen, dass gerade auch die, nicht nur die Sadduzäer, auch die Heiden, die Griechen, die Römer, sie haben nicht an Auferstehung geglaubt. Das kam nicht vor in ihrem Glaubenssystem. Ihre Philosophen haben nicht die Auferstehung gepredigt. In ihren Legenden, in ihren Geschichten gab es nicht die Auferstehung der Toten. Es gab das Leben nach dem Tod, ja, aber als Geistwesen, als Seele, die sich vom Körper befreit, Plato, ne? Die Seele ist gefangen im Körper und sie verlässt beim Tod das Gefängnis des Körpers oder Aristoteles oder wie auch immer, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ne, die Griechen, die haben nicht daran geglaubt. Die haben gesagt, ein Toter kann nicht wieder auferstehen zum Leben, das geht nicht. Es gibt Geister, es gibt alles Mögliche, aber es gibt keine Totenauferstehung. Und solchen Leuten muss Paulus jetzt erklären, es gibt sowas wie eine Auferstehung, sowas Verrücktes, die Toten werden auferstehen. Ich meine nicht nur spirituell, ja, ich meine nicht nur, dass die Seele der Toten aufersteht, ich meine, dass der Tote selber wird aus dem Grab auferstehen. Wahnsinn, oder? Aus der echten Erde. Der echte tote Mensch wird auferstehen. Und nein, es ist nicht wie in einem Zombie-Film für die Jüngeren unter euch. Nein, es gibt so ganz traurige christliche so Bilder davon, von so coolen christlichen Punkbands oder so, wo dann so ein halber so Zombie so aus der Erde aufersteht und dann steht da irgendwie sowas, so, keine Ahnung, Resurrection oder was weiß ich, irgendwie so. Nein, so wird es definitiv nicht sein. Das ist Quatsch. Wir werden keine Zombies sein in der Auferstehung. Das wäre völlig verrückt und dem widerspricht Paulus hier ganz klar. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Überlegt doch mal, ihr Korinther, mal angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. So wie alle um euch herum sagen. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn es das nicht gibt, kann auch Jesus selber nicht auferstanden sein. Aber Jesus ist auferstanden. Das sagt er dann später. Also, erstens, wenn es die gar nicht gibt, dann gab es die Auferstehung Jesu gab es dann auch nicht. Aber an die glaubt ihr doch, oder? Warum glaubt ihr dann nicht auch an die Auferstehung für uns alle? Oder dass es sowas wie Auferstehung gibt? Zweitens schreibt er dann in Vers 32, und das finde ich so krass. Er sagt, Paulus ist so überzeugt, und diese Auferstehung, das macht ihm so viel Mut. Ja, wenn ich tot bin, werde ich auferstehen, dass er schreibt. Oder Vers 31, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen? Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn ich das nicht glauben würde, hätte ich das alles nicht gemacht. Ich mache das alles nur, weil ich weiß. Ich setze mich Gefahren aus. Paulus hat sich Gefahren ausgesetzt. Er hat sich in Gefahr gebracht selber, wohl wissend, dass das gefährlich ist, was er tut. Wohl wissend, dass er sterben könnte. Warum? Er sagt es hier. Weil es die Auferstehung der Toten gibt. Und wenn es die nicht gibt, hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich nicht daran glauben würde, hätte ich mich nicht in Gefahr gebracht. Dann hätte ich schön irgendwo die ganze Zeit nur Briefe geschrieben oder wäre zu Hause sitzen geblieben, hätte darauf gewartet, dass ihr alle zu mir kommt. Ich bin aber zu euch gegangen, durch die krassesten Gefahren hindurch. Weil es die Auferstehung der Toten gibt, weil ich fest davon überzeugt bin. Und ich habe keine Angst vor dem Tod. Denn ich weiß, dieser Mensch wird wieder auferstehen. Und das finde ich schon krass. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Krass, oder? Er sagt nicht, wenn es den Himmel nicht gibt, dann könnten wir es mit denen halten, wenn es die Auferstehung nicht gibt. Das finde ich auch krass. Paulus unterscheidet schon zwischen Himmel und Auferstehung. Es sind schon zwei verschiedene Dinge oder Ideen davon. Er sagt, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wäre alles egal. Dann könnten wir genau wie alle anderen saufen, trinken, feiern, Party, alles egal. Völlig egal. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztendlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Ich finde es so krass, man merkt, wie wichtig ihm das ist, das Thema. Das ist ihm richtig wichtig. Und ich denke manchmal, boah, uns als Christen ist es so egal. Weißt du, ob wir auferstehen werden, ist uns so egal. Aber es ist sowas von überhaupt nicht egal, dass wir auferstehen werden. Aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Und ich meine, Paulus hatte hunderte von diesen Gesprächen mit Sadduzäern und mit Heiden. Ja, okay, mal angenommen, es gibt sie. Wie soll das funktionieren, Digga? Hä? Einer ist tot, er wurde gezehnteilt, die Hand wurde nach Spanien geschickt mit dem Schiff, der Fuß wurde nach Südafrika geschickt, der Kopf wurde wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und der Torso wurde verbrannt. Wie soll Gott jetzt? Und kein Scheiß, das waren Fragen, über die haben die richtig heftig nachgedacht. Und klar, wenn man es bis zum Ende denkt, ja klar, sagt mir nicht, dass ihr nicht schon mal darüber nachgedacht habt. Wie macht Gott das eigentlich mit den ganzen verstreuten Toten und Molekülen, die dann später nur noch von uns über sind und letztendlich sind wir irgendwann alle nur noch Atome sozusagen, irgendwelche Atome in der Erde. Wie macht Gott das? Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussiehst, jetzt überleg doch mal, wenn du nur mal so ein überleg mal, wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Sämann dann, wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Eine neue. Das finde ich wirklich ein cooles Beispiel, muss ich sagen. So, wenn du mal drüber nachdenkst, ey, aus so einem kleinen Korn, das ist ja dasselbe Korn, aber es wird auf einmal zu einer mega geilen Pflanze. Also so ein Halm, so ein voll der große Halm. Im Vergleich zum Korn, mega groß. Ganz anders von der Farbe. Komplett andere Form. Ich meine, es wird nicht einfach nur ein Ultrakorn. Nein! Es wird ein Halm, aus so einem kleinen Korn wird ein Halm. Hä? Und das war ja alles schon im Korn drin. Und ein super Beispiel, finde ich. Ja, wir werden sterben. Ja, unser Körper wird auch vergammeln, vergehen in der Erde. Klar, aber wir werden auch auferstehen. Und ja, wir sind noch dieses Korn. Ja, ich bin noch Stefan. Jana, du bist noch Jana. Aber wir werden ganz anders sein. Obwohl wir dieselben sind. Und das sagt Paulus jetzt an 100 Beispielen, die alle cool sind. Deswegen lesen wir die jetzt auch. Weizen oder sonst ein Getreideart hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Wir werden auch die Gestalt kriegen, die uns von Gott... Das ist noch nicht ganz die Gestalt, die uns... Und ich bin froh. Das ist noch nicht... Ganz die Gestalt. Ja, es ist die Gestalt, die uns jetzt als Samenkorn bestimmt ist. Das ist meine Samenkorngestalt. Aber wie dann meine Getreidegestalt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein bisschen cooler, muss ich sagen. Und jetzt, und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Es gibt ja auch noch so vielfältige, ne, wir werden nicht alle gleich aussehen, so wie Barbiepuppen oder Kens oder so. Nein. Jeder Same bringt irgendwie eine andere Form hervor. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als von Fischen. Das denke ich so ein bisschen komisch. Was meint er damit? Was er einfach sagen will ist, es gibt ja auch, also es gibt verschiedene Arten von Körpern. Verstehst du? Das sind trotzdem mal Mensch und Tier. Das sind beides Lebewesen. Aber die sehen voll verschieden aus. Der Mensch sieht nicht aus wie ein Tier, das Tier nicht wie ein Mensch, aber es sind trotzdem beides Lebewesen. Der jetzige Mensch und der auferstandene Mensch, das bist beides du. Aber es wird was anderes sein. Du wirst anders sein. Du wirst anders beschaffen sein. Jetzt sagt er Vögel und Fische. Vögel sehen auch anders aus als Fische, es sind trotzdem beides Tiere. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper im Himmel. Es sind alles Körper. Aber was für ein Unterschied von den Dingen, die du hier auf der Erde siehst und den Dingen, die im Weltall so rumfliegen, sind trotzdem alles Dinge. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Es ist beides Licht, aber es ist verschieden. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Jetzt sind wir vergänglich. Und was ist das Hauptmerkmal von unserem Auferstehung, von unserem Auferstehungskörper? Unvergänglichkeit. Ewigkeit, Unsterblichkeit. Erst ist er unansehlich, Amen, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Krass, so eine Version von mir erfüllt mit Gottes Herrlichkeit. Krass. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Es ist kein anderer Körper. Das ist das Verrückte. Das bist immer noch du, aber du bist anders. Du bist erneuert. Das ist wie eine rund erneuerte Version von dir. Es ist keine andere Person oder so. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Also als Jesus den Jüngern begegnet ist, so nach der Auferstehung, so werden wir auch sein. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden wir alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, so werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Das ist wichtig. Trotzdem werden wir kein Geist sein. Das heißt nicht, dass Gott uns sozusagen entkleiden muss von unserem Fleisch und dann wird unsere Seele irgendwie zu Gott schweben und wir werden nur noch als Seelen existieren. Nein, das heißt, dass wir verwandelt werden. Unser Körper wird anders gemacht. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Ja, die Toten werden auferstehen und die, die in diesem Tag und an diesem Tag noch leben werden, sie werden live verwandelt werden. Und das wird krass. Das stelle ich mir richtig krass vor. Ich stelle mir beides richtig krass vor. Und irgendwie kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber es wird heftig. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt. Krass, oder? Wir sind dazu bestimmt. Das ist unsere Bestimmung. Irgendwann mal unvergänglich zu sein. Und wie die Bestimmung jedes Weizenkornes ist, irgendwann mal richtige Pflanze zu sein und selber Körner zu tragen. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift heißt, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Ist auch krass, oder? An dem Tag, wo wir auferstehen werden, da gilt dieser Vers. Habe ich noch nie so verstanden. Ist aber so. Dann ist der Tod wirklich besiegt, wenn wir auferstehen werden. An diesem einen Tag. Dann geht diese Aussage endlich in Erfüllung. Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unser Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrbar am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts von dem richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wir werden auferstehen. Du wirst auferstehen. Und deswegen, lass dir niemals Angst machen. Gib niemals auf. Hab keine Angst vorm Tod. Hab keine Angst vorm Sterben. Hab keine Angst, wenn du bedroht wirst. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Wenn du merkst, ich bin sterblich. Ja, aber das ist nicht deine Bestimmung. Deine Bestimmung ist, Gott wird dich unsterblich machen. Er wird irgendwann das Sterbliche bekleiden mit Unsterblichkeit. Lass uns daran festhalten und lass uns mehr darüber nachdenken. Und ich habe noch längst nicht alles gesagt, was man dazu sagen könnte, aber es ist ein unglaublich faszinierendes Thema. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du wirst uns auferwecken, Herr. So wie du auferstanden bist, werden wir auferstehen, Herr. Und es ist unbegreiflich für mich, wie du das machen wirst, Herr. Ich weiß auch nicht, wie es aussehen wird, aber ich will daran so festhalten, wie Paulus sagt, Herr. Ich will diesen Tag erleben, wo diese Erfüllung, ja, wo das in Erfüllung geht, was gesagt ist, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Herr, ich will das miterleben. Ich will sehen, wie du den Tod besiegst, Herr. Und wie du dem Tod ins Angesicht zeigen wirst, dass er keine Macht hat. Nicht über dich, nicht über uns. Und ich preise dich, Herr, dass wir diesen Tag alle sehen werden, Jesus. Und dass du das tun wirst, Herr. Und wir wollen jetzt einfach noch Abendmahl zusammen nehmen, die noch Zeit haben. Sorry, dass ich so lang war, aber die noch Zeit haben, können jetzt noch einfach Abendmahl nehmen. Danke, Herr, für dein Leib, den du für uns gegeben hast, Herr. Danke für dein Blut, was du für uns vergossen hast, Herr. Danke, dass du dort ja, unsere Freiheit errungen hast am Kreuz, dass du uns freigekauft hast. Danke, dass wir das erleben dürfen, Herr. Dieses neue Leben mit dir. Wir dürfen die Auferstehung jetzt schon kosten und erleben, Herr, in unserem jetzigen Leben. Aber danke, dass wir auch nach vorne schauen dürfen, Herr. Danke, dass du auferstanden bist von den Toten. Herr, und danke, dass wir dir nachkommen werden. Danke, dass du lebst, dass du zu Rechten Gottes sitzt, dass du kommen wirst, wiederkommen wirst für uns, Herr. Und immer, wenn wir down sind, Jesus, wenn es uns richtig schlecht geht, wenn wir denken, ich will aufgeben, bitte erinnere uns an die Auferstehung, Herr, und erinnere uns daran, dass es wert ist, an dir festzuhalten, dass du alles Schlechte besiegen wirst, alles Böse besiegen wirst, dass du den Tod selber besiegen wirst, Herr. Und gerade wenn wir krank sind, Herr, wenn wir merken, dass wir sterblich sind, Herr, erinnere uns an die Auferstehung und an das ewige Leben. Und wir beten das in deinem kostbaren Namen und bitte segne dein Blut. Also bitte segne das Abendmahl hier, Jesus, was wir nehmen, einfach in Erinnerung. Amen.